Das Primat der Globalisierung lag eindeutig bei der Privatwirtschaft. Und die Politik hat sich weitestgehend herausgehalten. Und genau hier ist jetzt der entscheidende Paradigmenwechsel. Die Politik hält sich nicht mehr aus der Wirtschaft heraus und hält sich auch nicht mehr aus der Freiheit der wirtschaftlichen Entscheidung und der Vertragsfreiheit heraus. Und das ist etwas, das jeden Unternehmer und jedes Unternehmen betrifft und betreffen kann, auch die Immobilienwirtschaft. Und wir müssen einfach sagen, dass wenn man sich nicht als Unternehmer mit Geopolitik auseinandersetzt, sich die Geopolitik unter Umständen mit meinem Unternehmen auseinandersetzt.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wir sehen, dass die Politik sich ihre Handlungshoheit und ihren Einfluss auf wirtschaftliche Entscheidungen versucht zurückzuholen. Dr. Peter Eidel sieht dazu eine Unternehmerschaft, die sich dieser Tatsache zwar bewusst ist, aber kaum etwas dagegen tun kann. Mittlerweile gäbe es genügend Studien, die zeigen, Geopolitik bereitet Sorgen. Für Peter ist eben jene Geopolitik nicht nur ein Bauchgefühl. Er baut bei FTI Consulting den Bereich geopolitische Risikoberatung auf und sieht die Möglichkeit, dass eine regulatorische Anforderung zum Thema Geopolitik kommen könnte. Also arbeiten wir die Unterschiede zu ESG heraus. Letzteres ist mit Regulatorik mehr als gut ausgestattet. Peter plädiert in seinem Bereich für Benchmarks als Orientierungshilfe. Was Unternehmen machen sollten? Spielräume suchen. Sehr genau schauen, welche Faktoren relevant werden könnten. Die Übertragung von schon vorhandenen Ansätzen auf die Geopolitik. Und diese vor allem nicht als Ausrede für andere wirtschaftliche Faktoren nutzen. Auch hier gilt die Regel, wo kein regulatorischer Druck ist, muss ich mich nicht bewegen. Es geht außerdem um Rüstungsindustrie und Infrastruktur, um Risikoexposition, Peters Zeit an einer britischen Militärakademie, um die Definition von Geoökonomie. Wenn du dich nicht mit der Geopolitik auseinandersetzt, setzt sich die Geopolitik mit dir auseinander, sagt er. Und Geopolitik birgt nicht nur Risiken in sich, sondern auch Möglichkeiten. Peter sieht sogar eine Gewinnerseite. In diesem Sinne, gut zuhören und weiterdenken. Viel Spaß mit Dr. Peter Eidel. Immobilieros Podcast heute in Berlin. Mir gegenüber sitzt jemand, den ich mir schon sehr lange vor das Mikro gewünscht habe, weil wir gemeinsam ein Panel bestritten haben bei einem Immobilienkongress und schon das Vorbereitungsgespräch, was nur 15 Minuten sein sollte, fast 45, ging. Dr. Peter Eidel. Hallo vor dem Mikro.
Hallo und ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Auch ich freue mich, dass wir dieses interessante Vorgespräch, vor allem aber auch unsere Diskussion auf dem Panel bei dem wunderschönen Kongress in Leipzig fortsetzen können. Das hat viel Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste halbe Stunde.
Ja, ich mich auch. Und zwar geht es um Geostrategie. Bitte noch nicht die Augen verdrehen. Es ist wirklich mega, mega spannend. Wie fangen wir denn am besten mal an? Ich würde mal sagen mit Aktualität. Geopolitik ist ja im Moment gerade sehr undurchsichtig, was dann auch für die Weltwirtschaft gilt. Irgendwie meandern alle so vor sich hin und keiner legt sich fest. Wie machst du denn jetzt eine Risikobetrachtung? Was sagt denn der Geostratege in dir?
Ja, also ich glaube, zunächst müssen wir mal konstatieren, dass Geopolitik als Phänomen, als etwas, das die Wirtschaftskreisläufe direkt beeinflusst, plötzlich wieder da zu sein scheint. Ich sage das ganz bewusst so vorsichtig, weil man könnte natürlich auch argumentieren, dass es nie so richtig weg war. Was wir allerdings in jedem Falle sagen müssen, ist, dass es in den letzten 30 Jahren eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Wir haben ja eigentlich eine Zeit der Geopolitik oder der verstärkten geopolitischen Auseinandersetzung hinter uns gelassen. Was anderes bedeutet denn eine bipolare Weltordnung als eine geografische Einteilung der Welt? Und die haben wir 1989 mit dem Ende des Kalten Krieges, mit dem Fall der Mauer, haben wir das Gefühl gehabt, dass die Geschichte vorbei ist. Und Geschichte und Geopolitik werden immer sehr eng miteinander verwoben. Jetzt haben wir aber in den letzten, ich würde sagen, 15 Jahren festgestellt, dass sich das nicht ganz mehr so verhält. Und da gibt es einige treibende Faktoren, die dazu beigetragen haben. So könnte man zum Beispiel sagen, dass die neu Ausrichtung der USA auf den asiatisch-pazifischen Raum und das Aufwachsen Chinas, das damit ja eng einhergeht, dabei eine wesentliche Rolle gespielt haben. Wir könnten auch beispielsweise die Entscheidung der Briten, den Euro, die EU zu verlassen, als ein Beispiel anführen. Oder eben auch 2014 die Annexion der Krim durch Russland als ein erstens Wiederaufflammen von Geopolitik bezeichnen. Warum ist das so wichtig? Wir haben doch in den letzten 30 Jahren eine Weltordnung gehabt, die bedeutete, um mal Bill Clinton zu zitieren, it's the economy stupid. Das Primat der Globalisierung lag eindeutig bei der Privatwirtschaft. Und die Politik hat sich weitestgehend herausgehalten. Und genau hier ist jetzt der entscheidende Paradigmenwechsel. Die Politik hält sich nicht mehr aus der Wirtschaft heraus und hält sich auch nicht mehr aus der Freiheit der wirtschaftlichen Entscheidung und der Vertragsfreiheit heraus. Und das ist etwas, das jeden Unternehmer und jedes Unternehmen betrifft und betreffen kann, auch die Immobilienwirtschaft. Und wir müssen einfach sagen, dass wenn man sich nicht als Unternehmer mit Geopolitik auseinandersetzt, sich die Geopolitik unter Umständen mit meinem Unternehmen auseinandersetzt. Und das ist etwas, das in der Regel richtig wehtut.
Mhm. Ja. Also ich stimme dir zu, aber, wo man das ja nicht so sagen soll, wenn ich mir zum Beispiel die Immobilienveranstaltungen, die großen wie Exporeal, MIPIM anschaue in den vergangenen Jahren, es ist ja jetzt nichts, was plötzlich gekommen ist, was du ja gerade ausgeführt hast. Jetzt muss sich ja auch nicht jeder wie du den ganzen Tag mit Geopolitik beschäftigen. Es hat mich aber doch schon erstaunt, dass es so wenig eine Rolle spielt. Ist das unsere deutsche Arroganz? Ist das Ignoranz? Was ist es denn aus deiner Sicht?
Also es gibt ja wirklich einige mittlerweile gut einsehbare Umfragen, zum Beispiel im Vorfeld des World Economic Forum in Davos sind Umfragen durch das Forum unter Unternehmern durchgeführt worden und alle sehen sie Geopolitik als eine riesengroße Sorge. Gleichzeitig, wie du ja richtig sagst, sehen wir auch, dass vor allem die Sorge sichtbar ist. Also, und man so ein bisschen die Attitüde hatte, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Und was wir sehen ist, die Geopolitik bleibt eine große Sorge, aber wir sehen auf der operativen Ebene, dass nur wenige Unternehmen tatsächlich Schritte unternehmen, um sich auf eine geopolitisch deutlich volatilere Welt auch wirklich aktiv einzustellen. Da gibt es sicherlich viele Treiber dafür. Der erste ist, wie kann ich denn Geopolitik und ihre Auswirkungen auf mein Unternehmen tatsächlich bemessen? Geopolitik ist genauso wie ESG-Risiken einfach notorisch schwer zu quantifizieren. Und wenn ich es nicht quantifizieren kann, wenn ich es nicht messen kann, dann kann ich es ja auch nicht managen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob die Unternehmensführung immer nur ein Management ist oder vielleicht auch manchmal sowas strategisches verlangt. Also Unternehmensführung und Unternehmensmanagement, vielleicht gibt es hier unterschiedliche Elemente. Das zweite ist, wo kein regulatorischer Druck ist, muss ich mich auch nicht bewegen. Also wenn ich nicht erwischt werde, dann kann ich auch zu schnell fahren. So ein bisschen dieses Motto. Naja,
wie immer. Mhm.
Es ist leider Gottes, wir alle sind auch auf deutschen Autobahnen unterwegs. Auch da gibt es Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und naja.
Du willst sagen, du fährst so schnell? Nein.
Ich nicht. Ich sagte, wir beobachten. Ich bin hier der Ornithologe. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass Geopolitik ein bisschen vielleicht als Ausrede benutzt wird, weil es gibt andere Faktoren, die das Wirtschaften schwerer machen oder erschwert haben in der Vergangenheit, die man auch mit Geopolitik herbeireden kann. Also nun kann man natürlich sagen, dass die Energiekosten gestiegen sind. Da hat Geopolitik eine ganz entscheidende Rolle. Aber es gibt auch andere Faktoren, die gestiegene Energiekosten verursachen können. Das hat was mit politischen Entscheidungen zu tun. Das hat was mit Regulatorik zu tun. Ich glaube, hier wird oft und gerne miteinander vermengt. Ich habe mal einen Artikel geschrieben, der hatte die schöne Überschrift Is Geopolitics Stupid? Es ist die Geopolitik Dummchen. Ich habe das Ganze dann mal gegoogelt und habe mich wiederentdeckt. Und zwar in einer chinesischen Übersetzung. Nun lese ich kein Chinesisch und habe deswegen die chinesischen Schriftzeichen kopiert, übersetzen lassen und dann Folgendes herausgefunden. Die chinesische Version hieß Stupid Geopolitics. Was ich damit sagen will, ist, es gibt durchaus unterschiedliche Sichtweisen auch auf Geopolitik. Es gibt die eine Sichtweise, die sagt, du musst dich jetzt damit auseinandersetzen. An wen richtet die sich eigentlich? An den Staat oder an die Unternehmen? Dann gibt es die andere Sichtweise, die sagt, ich muss mich damit auseinandersetzen. Das ist sicherlich eher das Unternehmen, weil das Unternehmen ist kein geopolitischer Akteur. Und dann kommt eben die vierte Ebene dazu. Das ist, dass die Klarheit, wen Geopolitik eigentlich betrifft, wer ist Akteur und wer ist eigentlich der Geopolitik gegenüber vor allem ausgesetzt und kann sie gar nicht so entscheidend beeinflussen. Hier verwischen die Dinge. So ist zum Beispiel für mich der Begriff der Geoökonomie ein Paradebeispiel für diese Vermengung, weil ja gar nicht so ganz klar ist, von wem reden wir jetzt hier eigentlich. Ich glaube, wenn man genau hinguckt, sieht man schon, von wem man spricht. Geoökonomie ist das Verhalten von Staaten, indem sie sich auch so in die Privatwirtschaft einmischen, dass es ihre Interessen mehrt. Ich glaube, das ist etwas, das wir eigentlich fast auf dem gesamten Globus beobachten können. Wir müssen überhaupt nicht in irgendeine Richtung zeigen. Wir sehen, dass die Politik sich ihre Handlungshoheit und ihren Einfluss auf wirtschaftliche Entscheidungen versucht zurückzuholen. Wir sehen gleichzeitig eine Unternehmerschaft, eine Wirtschaft, die das feststellt, die sagt, das ist ein Problem für uns, aber wir können eigentlich kaum etwas dagegen tun, außer es festzustellen. Und ich glaube hier, und das hat auch was mit mangelnden Erfahrungswerten zu tun, gibt es einen Bereich, wo sowohl die Unternehmen mit sich selbst einmal genauer in die Auseinandersetzung gehen können, was brauchen wir, was hilft uns und was hilft uns auch in der Zukunft erfolgreich zu bleiben in einem Markt, der absehbar von geopolitischer Volatilität beeinflusst sein wird. Gleichzeitig müssen sich auch die Regierungen fragen, was können wir eigentlich tun, um diese Zunahme der Geoökonomie, die ja unser eigenes Handeln auch im Vergleich auf unsere eigene Wirtschaft betrifft, um das so darzustellen, dass es den Erfolg unserer Wirtschaft nicht schmälert.
Mhm. Geoökonomie hast du gerade gesagt. Ich las vor unserem Podcast ein Interview mit dem Politikwissenschaftler Milan Babic, der nennt das ja so Geoökonomie und geht ja damit auch sehr prominent hausieren. Also er definiert da so strategisches Umschalten wirtschaftlicher Beziehungen, also Kapitalströme, Lieferketten, Investments werden durch geopolitische Machtverhältnisse gelenkt. Richtig?
Also ich finde das Buch von Milan Babic ein sehr wichtiges und sehr richtiges Buch. Ich finde auch seine Aussagen zum Thema Geoökonomie richtig. Ich wollte nicht den Begriff selbst in Frage stellen, sondern einfach die Tatsache vielleicht auch anmerken, dass dieser Eingriff nicht wirklich etwas Neues ist. Schon immer haben Staaten, um ihre geopolitischen Interessen zu mehren, auch die Wirtschaft dazu eingesetzt. Was neu ist und was sozusagen Milan Babic natürlich auch versucht darzustellen ist, dass das Ganze strategisch gerichtet ist. Und da komme ich wieder dazu. Natürlich ist es der Staat, der diese strategische Ausrichtung in dem Fall gibt und das Unternehmen. Wobei ich vielleicht wieder sagen könnte, wenn du dich nicht mit Geopolitik auseinandersetzt, dann setzt sich die Geopolitik mit dir auseinander. Also muss ich mich doch als Unternehmen fragen, wenn das etwas ist, das fast überall beobachtet wird, wo sind meine Spielräume, wo sind meine Expositionen und wo sind vielleicht schon Ansätze, die ich schon fahre, ohne es genau zu wissen, die ich auch auf das geopolitische Risiko übertragen kann. Und was in dem Beitrag ja fast immer so ein bisschen auch unterschlagen wird in der Diskussion auch über Milan Babics Buch, ist, in diesen strategischen Richtungsentscheidungen liegen ja nicht nur Risiken, sondern es sind auch Möglichkeiten darin, mit denen sich Unternehmen auseinandersetzen können. Und ich glaube, auch hier ist in der Immobilienwirtschaft, gerade in der Immobilienwirtschaft, durchaus Anlass dazu zu sagen, na ja, da sind vielleicht auch einige Bewegungen dabei, die sich durch eine Fragmentierung der Wirtschaft in der Welt, sind doch Dinge dabei, von denen wir doch auch profitieren können. Wir müssen es nur richtig anstellen, beziehungsweise wir müssen uns fokussieren auf bestimmte Märkte, in denen besondere Maßnahmen sozusagen in dem geopolitischen Wettbewerb auch angeregt werden. Es gibt die großen Infrastrukturprogramme zum Beispiel in den USA. Deutschland hat jetzt ein großes Paket aufgelegt, um die Infrastruktur zu verbessern. Wir sind dabei, im Rüstungs- und Verteidigungsbereich sehr, sehr viel zu unternehmen. Naja, also ein Soldat braucht eine Wohnung, man braucht moderne Kasernen, man braucht aber auch die Straße, die den Soldat, wenn er nicht in der Kaserne wohnt, zur Kaserne bringt. Wir müssen den Panzer über Brücken fahren, die vielleicht nicht mehr die Stabilität heute bringen, wie sie erforderlich sind. Das heißt, diese große Umstrukturierung, diese Zeitenwende, die ja weit über dem Verhältnis Politik und Wirtschaft auch liegt, die ja die gesamte Gesellschaft angehen. Hier ist mit Sicherheit gerade im Immobiliensektor etwas dabei, das man nicht nur unter dem Begriff Risiko sehen könnte.
Und muss. So, bevor wir jetzt zur Immobilienbranche gehen, lass uns mal ganz kurz über dich reden. Weil, guck doch. So, also ich habe über dich gefunden, du warst außenpolitischer Berater und Redenschreiber für ein Mitglied des Deutschen Bundestages, heißt es da, so verklausuliert. Du hast für einen ehemaligen Bundesminister gearbeitet, heißt es auch da.
Naja, Bundesminister können ja auch Mitglied des Bundestags sein.
Genau.
Und allesamt können sie jetzt gemeinsam außer Dienst sein oder ehemalig sein. Insofern kann alles stimmen.
Genau. So, du hast noch in Großbritannien gelehrt, richtig?
Ja, ich habe an der britischen Verteidigungsakademie sowohl meinen Abschluss gemacht, als auch dann während meiner Promotionsphase eine Lehrtätigkeit gehabt, die mich durchaus erfüllt hat. Ich habe vor allem mit Soldaten der Luftwaffe mich damit auseinandergesetzt, was für Herausforderungen sie in der Übernahme von Führungsverantwortung heute sehen. Das heißt also, da geht es nicht nur um die Frage, wie bringe ich meinen Auftrag und meine Mission erfolgreich zu Ende, sondern was beeinflusst sie auch außerhalb des rein militärischen, also Stichwort kritisches Denken, Stichwort Propaganda und Einflussnahme. Alle diese Sachen spielen ja doch eine Rolle im soldatischen Alltag und sind auch wichtig, dass sie Teil des Lehrkanons sind. Und da hatte ich durchaus als Zivilist an einer britischen Schule für Mitglieder der Luftwaffe, hatte ich da wirklich ausgesprochen wertvolle und wichtige Diskussionen und bin da sehr dankbar für, dass ich dort eine Zeit verbringen konnte. Und ich muss auch sagen, dass zumindest für mein Thema, das ich in meiner Promotion mir besonders angeguckt habe, nämlich die Ursachen, warum Staaten überrascht werden, auf dem falschen Fuß erwischt werden, hätte ich in Deutschland gar nicht ausreichend Literatur zugefunden. Das ist ein Thema, das jetzt hier, Stichwort Abzug aus Afghanistan, der uns ja auch einigermaßen überrascht hat, etwas mehr zu tragen kommt. Und das uns sicherlich auch in der Zukunft beschäftigen muss. Schließlich, wenn wir eine Führungsverantwortung in und mit Europa übernehmen wollen, dann müssen wir auch damit leben, dass wir wahrscheinlich öfter mal überrascht werden. Und dann sollte man sich damit auseinandersetzen, warum das so ist. Das ist im Übrigen auch einer der Gründe, warum wahrscheinlich die Erkenntnis, dass geopolitische Risiken eine Rolle spielen, noch nicht unmittelbar zum Handeln führen, weil es gibt eben doch sowas wie den kognitiven Bias, sowas wie die Meinung oder die Erfahrung. Und wenn die Erfahrung für mich als Unternehmenslenker ist, damit muss ich mich nicht auseinandersetzen. Das kostet mich vor allem Geld. Davon habe ich eher einen Nachteil im Vergleich zu meinen Wettbewerbern. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf dem falschen Fuß erwischt werde, und zwar so, dass meine Geschäftstätigkeit vielleicht in der Zukunft nicht mehr möglich ist, deutlich höher. Das ist also die Lektion, die ich bei meinem kleinen Exkurs auch nach England mitgenommen habe.
So, und jetzt bist du wo und machst genau was?
Ich arbeite für das Unternehmen FTI Consulting und bin dort als Senior Director gemeinsam mit meinem Partner Jens Paulus dafür verantwortlich, den Bereich geopolitische Risikoberatung aufzubauen und zu etablieren. Wir haben ein kleines Team von 6 Beratern und sind dabei, in diesem Bereich nicht nur sehr viele vertrauensvolle und gute Gespräche zu führen, sondern auch viele Unternehmen darin zu begleiten, wie sie sich auf diese schwierige Welt besser einstellen können. Und vieles hat zunächst mal damit zu tun, dass wir ein Bewusstsein schaffen, ein quantifiziertes Bewusstsein über die eigentliche Risikoexposition eines solchen Unternehmens. Weil das ist eben die Lektion, die wir so aus den letzten Jahren mitgenommen haben. Man braucht eine Annäherung, eine konkrete Annäherung, wo ich als Unternehmen von geopolitischen Risiken betroffen werden kann. Und wir können gleichzeitig, wenn man eine solche Risikoexpositionsanalyse durchgeführt hat, auch ein Gespräch über Chancen und Möglichkeiten führen, weil oftmals liegen die Dinge eben doch nahe beieinander. Das mache ich seit knapp 2 Jahren für das Unternehmen FTI und freue mich wirklich sehr, hier mit FTI einen solchen hervorragenden Namen auch gefunden zu haben, der ja auch stark für den Begriff Krise und Umgang mit Krisen steht, sowohl im Kommunikativen als auch im Forensischen. Also wenn wir jetzt auf die Baubranche gehen, nicht jede Verzögerung eines Bauvorhabens hat geopolitische Ursachen, sondern da gibt es teilweise auch ganz andere.
Sag das mal nicht so laut, sonst haben die Politiker gerade hier in Berlin gleich eine ganz neue Ausrede. Es liegt an der Geopolitik.
Naja, manchmal sind es auch nicht nur die Politiker, die Ausreden suchen, sondern auch andere. Jedenfalls FTI als Unternehmen, das im forensischen Bereich sehr stark aufgestellt ist, weil da kommt FTI schließlich her, ist es natürlich auch in solchen Fällen oftmals ein wichtiger Ansprechpartner. Oder wenn es dann eben so ist, dass eine Restrukturierung oder Transformation eines Unternehmensmodells ansteht und das kann durchaus auch geopolitische Ursachen haben, auch da steht FTI zur Seite. Das heißt also, ich bin hier in einem Kontext, in dem wir agieren können, der auch nahtlose Übergänge zu den konkreteren und bekannteren Feldern des Umgangs mit Krise und Risiko ermöglicht. Und das ist eine absolute Stärke und es macht viel, viel Spaß, in so einer Organisation zu arbeiten.
Gut, Ende des Werbeblocks. So, jetzt möchte ich sehr gern, du hast vorhin mal so in einem Halbsatz ESG erwähnt, ne? Also dass das alles so ein bisschen schwierig ist und man kann es halt nicht so richtig messen. So, jetzt sehen wir ja, also gerade ist das Interesse an ESG flacht ein bisschen ab, weil alle mit anderen Dingen beschäftigt sind. Wie viele Jahre dieses Thema uns schon umgibt. Wir können es immer noch nicht genau messen. Es gibt immer noch keine, ich sage jetzt mal ein bisschen deutsch, Bedienungsanleitung, wo jeder nachgucken kann und jeder einen Leitfaden findet. Geopolitik, super volatil, jeden Tag eigentlich anders. Wie stelle ich mir denn so eine Beratung, wie stelle ich mir denn so eine Analyse vor?
Also dazu möchte ich zunächst mal sagen, das Thema ESG beschäftigt uns schon seit langen Jahren und wir haben auch eine regulatorische Norm, die uns mittlerweile damit beschäftigt. Das heißt, ich bin dazu verpflichtet, bestimmte Auflagen zu erfüllen. Und das unterscheidet es schon mal grundsätzlich von Geopolitik. Und jetzt kommt mein großer Spoiler. Das werden die meisten Unternehmen, weil sie sich nicht als Bank sehen, vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Aber die EZB verlangt nächstes Jahr einen sogenannten Reverse Stress Test mit dem geopolitischen Schwerpunkt von ihren Banken, in dem ihnen eine Zahl vorgegeben wird und sie müssen darlegen, wie diese Zahl zustande kommen kann. Ich würde mich sehr wundern, wenn die Banken das ausschließlich auf sich beziehen, sondern ich vermute, diese Herausforderung und diese Anforderung, die an Banken gestellt wird, wird auch sehr bald an die Kunden von Banken weitergegeben werden. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass eine regulatorische Anforderung oder eine quasi-regulatorische Anforderung an Unternehmen zum Thema geopolitische Risiken herangetragen wird, würde ich als relativ hoch betrachten. Und da bin ich wieder bei meinem Punkt, if you don't care about geopolitics, geopolitics will take care about you. Ist es so umfangreich, so kompliziert und so teuer wie ESG? Das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, da geht es vielmehr um ein Bewusstsein darüber, wo bin ich so sehr abhängig von geografischen Bezugsgrößen? Also, wo sind meine Lieferketten so exponiert? Wo habe ich bestimmte Teile, die ich nur von einem Lieferanten bekomme? Wie sind die Lieferanten sozusagen in der Eigentümerschaft aufgestellt? Ist dort besonders viel aus der einen oder aus der anderen Region, dass sich hier so die Eigentümerschaft hat? Ich glaube, diese Fragen sind leichter zu beantworten als ESG-Fragen. Sie sind leichter zu erarbeiten, aber sie müssen auch erarbeitet werden. Und genauso bei ESG ist es ein riesiges Konvolut an Zahlen, Daten und Fakten. Bei der Geopolitik und den geopolitischen Risiken geht es auch an die Erwartung, wie sich die Geschäftstätigkeit in der Zukunft entwickeln könnte. Also welche Entwicklungen, die mich vor dem Hintergrund meiner Exposition plausibel erscheinen, könnten mich so aus der Balance hauen, dass ich ein echtes Problem bekomme. Dann kann ich mir auch gesondert Gedanken machen, wie ich das vielleicht auffangen kann. Ich vermute, es wird sich auf diese zwei Bereiche vor allem konzentrieren und das erscheint mir doch deutlich weniger als die umfangreichen Kataloge, die wir im Kontext von ESG gesehen und beobachtet haben.
Jetzt komme ich aber mal um die Ecke und sage, ich bin jetzt ein mittelständiger Projektentwickler, ich baue zwei Mehrfamilienhäuser im Jahr mit jeweils 10 Wohnungen. So, die Ziegel hole ich in meiner Ziegelei um die Ecke. Ich übertreibe jetzt. Das Holz hole ich von 200 Kilometern her? Was interessiert mich denn die Geopolitik? Was sagst du dann?
Das finde ich ist ein absolut valides Argument, aber ich möchte erst mal sehen, dass es wirklich so ist. Weil wenn ich das nur aus dem Bauch heraus sage, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich doch Schrauben, die vielleicht nicht in Deutschland produziert werden, beziehe, relativ hoch. Das heißt, ich sollte schon mehr als nur ein Bauchgefühl über meine geopolitische Risikoexposition mitbringen. Wenn ich eindeutig sagen kann, ich stelle Tische aus deutscher Eiche her für einen kleinen Kreis in der Mitte Deutschlands, dann ist meine Exposition nachvollziehbar gegen null. Sobald sich das auch nur ein bisschen ändert, ist das Risiko vorhanden, dass ich in eine Situation laufe, wo ich mir überlegen muss, wie kann ich meine Lieferkette neu aufstellen. Wenn ich bisher Kupferkabel aus der Ukraine bezogen habe und plötzlich meine Kupferkabelerzeuger aus anderen Regionen in anderen Regionen finden muss, verliere ich sehr viel Zeit. Und Zeit ist sehr viel Geld, die ich mir unter Umständen nicht leisten kann. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Baustoffe auf dem Bau. Wenn ich Schwierigkeiten habe, die Materialien rechtzeitig zu bekommen, weil beispielsweise die Straße von Hormuz doch etwas gefährlicher geworden ist und die Schiffe gezwungen sind, außenrum zu fahren, also einmal an Südafrika vorbei und am westlichen Afrika durch den Golf von Guinea, der ebenfalls mit Piraterie geplagt ist, Nordafrika, es dauert einfach wesentlich länger. Wie kann ich diese Verzögerung vielleicht auffangen? Gibt es hier Shortcuts? Darüber muss ich ein valides Wissen haben und keines, das mir sozusagen ein Bauchgefühl macht. Weil in dem Moment dann zu handeln, verliere ich Zeit, verliere ich Geld und vielleicht auch den Anschluss.
Das wiederum bedeutet, wir haben jetzt lange das Wort strategisch nicht gebraucht, deshalb gebrauche ich es jetzt mal wieder. Dazu gehört ja aber auch so ein strategisches Vorausdenken, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen. Die Immobilienbranche ist ja nun nicht gerade eine Branche, die dafür bekannt ist, sehr weit nach vorn zu denken, weil wir sind ja immer so mit uns beschäftigt und das ist gerade alles so schön und dann bleibt das auch so. Was du jetzt sagst, das sind ja schon Dinge, die man auf dem Schirm haben sollte, weil es kann sich halt ganz schnell ändern. Und wir haben es ja eigentlich, ja, war lange die Rede von schwarzen Schwänen, so ein bisschen mit der Pandemie gesehen. Wir haben es mit dem Ukraine-Krieg gesehen. Ich würde jetzt mal die These aufstellen, daraus gelernt haben wir, ich spreche jetzt mal für die Immobilienbranche, nicht so wirklich viel. Stimmst du zu oder widersprichst du?
Also ich bin durchaus geneigt zu widersprechen, weil allein die das Anerkennen eines Risikos, das Anerkennen einer Sorge, die sich ja durchaus auch daraus nährt, dass man das noch nicht ganz versteht, welche Auswirkungen das haben kann, ist für mich ein erster Schritt, der in die richtige Richtung weist. Ich kann auch nicht erkennen, dass zum Beispiel die deutsche Bundesregierung dieses Thema nicht auch aufgegriffen hätte, zumindest mit den großen Paketen, die sie jetzt verabschiedet hat, ganz zu Beginn ihrer jetzigen Legislatur. Wo es vielleicht ein bisschen hapert ist in der Umsetzung, und das gilt für alle, sowohl für die Politik als auch für die Unternehmen. Allein das fast schon gebetsmühlenartige Wiederholen von geopolitischen Risiken als eine große Herausforderung reicht nicht, sondern ich muss schon auch Schritte unternehmen, um dieses Risiko so weit wie möglich handhabbar für mich zu machen. Es ist ja, sagt ja keiner, dass ich dieses Risiko vollständig ausschließen kann. Aber ob es nun eine Bank ist, ein Investor ist, ein Geschäftspartner, ich muss darlegen können, dass ich mit diesem Faktum in der Welt, nämlich die gestiegene geopolitische Volatilität, unternehmerisch umgehen kann. Gleichzeitig muss ich als Regierung auch sagen, wenn es so ist und ich muss ein wenig meine Unternehmen verlangen von ihnen, dass sie sich auf diese Volatilität auch einlassen, dann muss ich auch Wege formulieren, wie sie sich darauf einlassen können. Weil das kleine mittelständische Unternehmen wird eben nicht eine Risikoabteilung aufbauen, die sich ausschließlich mit Geopolitik auseinandersetzt. Womit denn? Das sprengt doch die Kosten. Gleichzeitig kann ich vielleicht als Regierung einen Dialog fördern, wo man zumindest mal so etwas wie Benchmarks, die als Orientierungshilfe dienen können. So wie ich vorher gesagt habe, man braucht eine Risikoexposition und man sollte sich einmal im Jahr mit den möglichen Entwicklungen, die mein Unternehmen betreffen könnten, auseinandersetzen. Und das ist kein trivialer Prozess. Wer redet denn schon gerne darüber, was mein Unternehmen Schwierigkeiten bereiten könnte? Ich erzähle doch viel lieber die Geschichte des Erfolgs. Und jeder Erfolg ist übrigens mit einer Strategie versehen gewesen. Misserfolg ist nicht das Scheitern einer Strategie, sondern das ist immer ein Misserfolg. Ganz interessant. Was ich sagen will, ist, man muss irgendwo hier einen Mittelweg finden, wo für alle eine Möglichkeit ist, sich damit ein bisschen besser auseinanderzusetzen. Und da ist zum Beispiel eine denkbare Lösung, gerade für kleine mittelständische Unternehmen, dass sie vielleicht sich nicht selber damit auseinandersetzen, aber viele haben eben doch eine Rechtsberatung, beispielsweise durch eine General Counsel oder ähnliches, dass hier bestimmte Funktionen wie das geopolitische Risiko einfach verankert werden, damit ich dieses Thema zumindest drauf habe und nicht erst dann drauf habe, wenn es zu spät ist, weil das ist das Problem, das wir momentan haben. Jeder redet davon, keiner tut was, dann passiert was und dann ist wieder das, als würde man, wie ein Hühnchen durch den Hof laufen.
Mhm, also aufgescheucht. Jetzt haben wir über Unternehmen in Deutschland geredet. Lass uns bitte noch über ausländische Investoren sprechen, die ihr ja auch oder?
Ja.
Ja, gut, du nix. Wie schauen die denn? Also wie ist denn da Deutschland im Vergleich eben zu, ich weiß jetzt nicht aus welchen Ländern, vielleicht kannst du nochmal so Amerikaner oder Chinesen oder was auch immer ihr vielleicht beratet, haben die das mehr auf dem Schirm? Gehen die damit anders um?
Ich kann natürlich zu unseren Kunden
es ging nur um die Länder.
Sagen. Wir stellen jedoch fest, dass bei aller Geopolitik, insbesondere der großen, ich nenne sie immer ein bisschen Orientierungsmächte, USA und China, die ja sehr mit dieser geopolitischen Auseinandersetzung doch auch verhaftet sind, und zwar schon seit längerem, die viele Maßnahmen auch treffen, um sich gegenseitig zu schwächen, um die eigene Wirtschaft zu stärken, dass sie trotzdem in sich selbst eine solche Instabilität suggerieren, solche Unsicherheit vielleicht auch nach außen darstellen, weil ja eben die Regierungen sehr viel stärker in die Wirtschaft direkt eingreifen, dass Europa momentan durchaus ein sehr, sehr begehrtes Investitionsziel ist. Und ich glaube, gerade hier ist in dem Bereich der Immobilienwirtschaft ein Thema, das vielleicht noch ein wenig stiefmütterlich behandelt wird, der Wohnungsbau. Wir wissen, dass wir in Europa, in fast allen europäischen Ländern, ein Problem mit der Menge der verfügbaren Wohnungen haben, des verfügbaren Wohnraums haben. Und wir wissen gleichzeitig, dass der Staat nicht bauen kann. Also er nimmt es sich zwar vor, aber bauen tut er nun selber nicht. Und hier gibt es schon beobachtbar Interesse, in diesen Bereich auch hineinzustoßen. Was wir dann allerdings doch auch immer wieder vernehmen, ist einfach die Tatsache, dass hier die Regularien eine solche Investition in den Wohnungsbau oftmals erschweren oder gar völlig verunmöglichen. Und hier gibt es, wir hatten es ja vorher von dem neuen Dialog zwischen Politik und Wirtschaft, hier gibt es doch ganz konkrete Anknüpfungsmöglichkeiten, wo man sagen kann, ja, lasst uns doch mal darüber reden, wie wir hier besser werden können. Und das Rad muss nicht neu erfunden werden. Es ist das Interesse da, das Geld zu investieren. Es ist die Wohnungsnot da. Es ist der politische Handlungszwang da. Hier müssen neue Wege gefunden werden.
Es sind die Firmen da.
Es sind auch die Firmen da.
Es ist
die Expertise da, um solche Vorhaben zu realisieren, auch in der vorgegebenen Zeit. Ich glaube, insofern gibt es hier schon einiges, wo man ganz positiv auch drauf blicken kann in Europa, weil man sich eben noch nicht so sehr in diese geopolitische Auseinandersetzung verhakt hat. Also vielleicht ist man aktuell auch ein wenig, was die Möglichkeiten aus geopolitischen Risiken betrifft, auf der Gewinnerseite.
Oh, das ist aber ja fast ein schönes Schlusswort, Gewinnerseite. Was ja. Positives.
Ja, wenn es so leicht wäre, die Zeit geht ja immer weiter und man sollte sich nie auf dem ausruhen, was man gerade beobachtet, denn da werden wir zwei, die hier ein wirklich gutes Gespräch führen, nicht die einzigen sein, die das so sehen. Und auch hier wird es natürlich dann wieder Handlungen geben, um das vielleicht ein wenig zu erschweren oder die Investitionsströme dann, da sind wir wieder bei Milan Babic, eben doch wieder zu sich selbst zu lenken und zu leiten. Also das ist vielleicht eine Momentaufnahme, aber wenn es um Möglichkeiten und um Geschäftsmöglichkeiten geht, sind Momente dann doch entscheidend und vielleicht sollte man diesen Moment dann auch nutzen.
Toll, noch ein besseres Schlusswort. So, ich wünsche mir, das ist jetzt mein Schlusswort, dass wir nochmal einen Podcast machen, weil ich glaube, dass ich fände das ganz spannend, du darfst mir aber widersprechen, wenn man das immer mal so wieder thematisiert und beobachtet, was ändert sich denn? Also wie geht die Branche damit um? Wir stehen da relativ am Anfang. Das wird nächstes Jahr, wenn ich dich richtig verstanden habe, an Fahrt aufnehmen. Und darüber würde ich sehr, sehr gern mit dir im Gespräch bleiben, weil es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Komplett anderer Einblick, allein schon über deine Zeit in England könnte man ja einen ganzen Podcast machen. Also, ich würde mich freuen,
ich Peter Eitel,
wenn wir uns regelmäßig dazu austauschen.
Sehr, sehr gerne. Das hat viel Spaß gemacht und das können wir uns sehr gerne vornehmen. Vielen Dank.
Das machen wir so. Vielen Dank.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.